Der Moment, wo Syrien in meinem Leben aufgetaucht ist, da war ich 21 und ich war bei einer Studentenparty in Frankreich. Es war schon ewig spät und da saßen Grüppchen Leute zusammen und die hatten gerade eine Riesendiskussion über Gott und die Welt. Und einer im Eck hat, gerade als ich einen Fetzen aufgeschnappt habe, gesagt, bei uns wäre das nicht passiert. Und dann habe ich ihn angeschaut und gefragt, bei euch? Und er sagt, in Syrien. Und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Das war so eine Initialzündung. Ich weiß nicht, ob es an diesem Wort lag. En Syrie, auf Französisch, das klang so toll. Naja, oder lag es an ihm. Also beides irgendwie. Er war für mich damals der Hammer. Der hatte ganz dunkle, buschige Haare, lange, lange Wimpern und eine total große, schöne Nase. Naja, und dann haben wir uns den Rest der Nacht zu zweit weiter unterhalten. Und als ich nach Hause kam, konnte ich nicht einschlafen. Und dann habe ich das Licht wieder angemacht und den Weltatlas aus dem Regal geholt und habe mir zum ersten Mal Syrien auf der Karte angeschaut. Und da war der erste Gedanke, ja krass, das ist ja ein Mittelmeerland. Und für mich war das vorher wahnsinnig weit entfernt gewesen. Und dann war es plötzlich ganz nah. Also jedenfalls für 4 Wochen. Nach 4 Wochen war nämlich das Uni-Jahr zu Ende und wir sind beide umgezogen, er nach Paris und ich nach Deutschland zurück. Und die paar Wochen, die wir hatten, die haben wir aber durchdiskutiert. Über die arabische Welt und den Westen, über die amerikanische Außenpolitik, Al-Qaida, das Kopftuch, Ehrenmorde, also das ganze Programm. Und dann haben wir uns verabschiedet und uns ein schönes Leben gewünscht. Wir dachten, wir als Paar, das klappt nicht. Er wird sich eine syrische Jungfrau importieren, ich werde durch die Welt tingeln und das wird nichts. Also haben wir keine E-Mails ausgetauscht, keine Adressen, gar nichts. Das Einzige, was ich von ihm hatte, war ein Satz, den er mir auf Arabisch so oft ins Ohr geflüstert hat, bis ich ihn nachsprechen konnte, ohne zu wissen, was er heißt. Also ich wusste nicht mal, wo das eine Wort aufhört und das nächste anfängt. Und im nächsten Semester habe ich mich dann für einen Arabischkurs an der Uni eingeschrieben. Nicht, weil ich irgendwann den Koran lesen wollte oder arabische Websites oder sowas, sondern eigentlich bloß, um diesen einen Satz zu verstehen. Und ich habe arabische Lieder gehört von Feroz, die er mir übersetzt hatte. Wahnsinnig kitschige Texte sind das, aber hat damals irgendwie gut gepasst. 2,5 Jahre ging das so. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und an seinem 25. Geburtstag habe ich ihn dann gefunden. Dann hat es allerdings auch noch mal länger gedauert. Ich habe nach ein paar Monaten einen ausgefeilten Brief geschrieben, in dem ich erläutert habe, warum das mit uns nie klappen kann. Und dann haben wir uns getroffen, um darüber zu reden. Und nach 3 Stunden Analysegespräch war mir dann völlig wurscht, was in dem Brief steht. Und ich habe gefragt, ob ich ihn jetzt endlich küssen kann. Und so sind wir zusammengekommen. Und dann war es erstmal so eine Mischung aus Hollywood und orientalischem Märchen. Also meistens. Es gab Momente, da habe ich einen Schatten gespürt. Wenn wir über den Nahostkonflikt gesprochen haben, über Gaza, Irakkrieg, Terroranschläge. Das waren Gespräche, die bis zu einem bestimmten Punkt gut waren. Und wo dann der Moment kommt, wo was kippt. Das war immer der Moment, wo es darum ging, was wir selber tun würden, wenn wir jetzt nicht in einem französischen Café sitzen würden, sondern in einer belagerten arabischen Stadt. Für ihn war ich da so eine naive Pazifistin, die nicht kapieren will, dass man nur mit Waffen eine Chance hat. Und er kam dann mit so Szenarios. Was tust du? Stell dir vor, eine feindliche Armee umstellt das Dorf, in dem du mit deinem Mann und deinen 3 kleinen Kindern wohnst. Und die schießen auf jeden, die vergewaltigen die Frauen und Kinder, sie metzeln die Leute nieder. Die Männer im Dorf bewaffnen sich, um gegen diese Armee zu kämpfen. Ich will nicht, dass mein Mann kämpft, sag ich. Ich will, dass er mit mir und den Kindern einen anderen Weg findet. Er schaut mich an, in diesen Momenten nicht besonders verliebt. Und dann sagt er einen Satz, der mir wortwörtlich im Gedächtnis ist. Ich würde mir wünschen, dass meine Frau mir die Waffen trägt. Und ich habe gesagt, ich werde niemandem die Waffen tragen, auch nicht meinem Mann. Ich glaube, von dem Moment an war uns beiden klar, dass irgendwann die Prüfung kommt. Ja, 2005 war ich zum ersten Mal in Syrien und dann immer wieder. Ich habe damals ein Praktikum im Libanon gemacht und Syrien war praktisch ums Eck. Und von Damaskus war ich hin und weg. Das ist so eine Stadt, die jeden sofort aufnimmt in der man sich nach einem Tag schon irgendwie als Teil davon fühlt. Und wenn man dann in der Dämmerung durch die kleinen Gassen der Altstadt läuft und von der Umayyaden-Moschee das Abendgebet hört und der Himmel dann so ein ganz bestimmtes Blau hat, dann hatte ich immer das Gefühl, boah, ist das schön. Das ist einer der schönsten Orte auf der ganzen Welt. Im Sommer 2007 habe ich einen Fernsehbeitrag gemacht. Da laufe ich mit verklärtem Blick durch Damaskus. Oh Mann, im Nachhinein kommt mir das total peinlich vor. Ich habe das Land echt romantisiert. Und hier auf dieser Aufnahme, da fragt mich mein Arabischlehrer, warum ich nach Syrien gekommen bin. Und ich erzähle was von schöner Altstadt, nette Leute, gutes Essen. Das stimmt alles, das gehört zu Syrien, aber es ist halt der alleroberflächlichste Teil. Ich wusste, dass es eine Diktatur ist. Aber es kam mir immer so vor wie eine Slapstick-Diktatur. Und die syrische Gesellschaft, die hat auf mich damals immer total entspannt gewirkt. Also vor allem im Vergleich zum Libanon. Da hat man immer sofort gemerkt, ob jetzt jemand Christ, Sunnit oder Schiit ist. Am Kleidungsstil, am Namen, an den Meinungen, an allem. Und in Syrien, da dachte ich, oh, endlich mal wieder ein Land, wo es sowas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Ich hatte damals aber auch fast nur Kontakt zu sunnitischen Syrern. Und erst 2007 habe ich dann kapiert, dass es noch ganz andere Syriens gibt. Damals habe ich in Damaskus Lina kennengelernt. Und die kam aus einer alawitischen Familie und hat mich dann zu dieser Familie an die Mittelmeerküste eingeladen. Und das war für mich sowas wie ein Kulturschock. Ich war in Syrien immer ziemlich islamisch korrekt gekleidet. Also bedeckte Schultern, keine kurzen Röcke und sowas. Und dann war ich mit Lina und ihren Freundinnen am Strand. Alle hatten Bikinis an, nur ich nicht. Und die haben mich gemustert und dann mit spöttischem Blick gefragt, Inti Sunniye, bist du Sunnitin? Und zu Hause kam ihr Vater und hat gefragt, ob ich nicht ein Bier mit ihm trinken will. Und Lina meinte, ja, vergiss es, die trinkt kein Bier. Und dann kam wieder dieser Blick und der Vater fragt, Inti Sunniye? Und als sie mitbekommen haben, dass mein Freund aus Hama kommt, da war erstmal Schweigen. Und ich habe gespürt, oh, das schafft jetzt irgendwie eine Barriere. Hama ist ziemlich sunnitisch konservativ. Also das Regime war da schon immer verhasst. Und es gab schon vor ganz langer Zeit Widerstand, der dann in den 80ern unglaublich brutal niedergeschlagen worden ist. Und für viele Alawiten von der Küste steht Hama für engstirnigen Extremismus. Also da wohnt man nicht, da wohnen die anderen. Und dieses Wir und die anderen, das ist in Syrien unheimlich stark. Man wird immer in eine ganz bestimmte Gruppe reingeboren. Und je nachdem, welche das ist, erlebt man Syrien ganz unterschiedlich. In dem Sommer damals war mein Freund bei seiner Familie in Hama und ich in Damaskus. Und das war wie zwei verschiedene Länder. Ich war bei Partys, die genauso gut in Paris hätten stattfinden können. Und er durfte nicht mal mit seinen Cousinen alleine sein, weil sich das ja nicht gehört. Am Telefon hat er gesagt, boah, meine Verwandtschaft, die machen mich wahnsinnig. Die sind so religiös geworden, bei denen würde sogar Bin Laden verrückt werden. Ich habe darüber gelacht, aber es ist eigentlich nicht besonders witzig. Es sind viele in Syrien über die letzten 10 Jahre viel, viel religiöser geworden. Und nicht auf eine schöne Art religiös. Als dann die Proteste losgingen, war sofort dieser Clash da. Zwischen denen, die sich ein islamischeres Syrien wünschen und denen, die alles wollen, nur das nicht. Lina zum Beispiel fand die Regierung immer furchtbar. Aber mit Rebellen, die Allahu Akbar schreien, konnte sie eben auch nichts anfangen. Und mein früherer Arabischlehrer, das war ein syrischer Christ, der hat sich in den letzten Jahren in einen flammenden Regierungsanhänger verwandelt, einfach weil er die Rebellen alle für islamistische Idioten hält.
Marhaba, kifak.
Ich selber war schon lange nicht mehr in Damaskus. Ich habe die letzten 3 Jahre in Syrien hauptsächlich über Skype mitbekommen, mit Freunden, die noch da waren oder anderen, die in Libanon gegangen sind. Und das ist Wahnsinn, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Das Einzige, was alle gemeinsam haben, ist, dass die meisten ständig von wir reden und behaupten, sie würden für alle Syrer sprechen. Dabei sprechen sie dann doch nur für die eigene Gruppe. Mit meinem Freund gab es keine Skype-Treffen. Wir hatten unsere große Krise schon 1,5 Jahre vor der syrischen. Und Als es dann dort losging, waren wir offiziell schon nicht mehr zusammen. Was immer noch da war, war die Sehnsucht nacheinander. Und auch das Gefühl, irgendwann geht's weiter. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
In Syria on Saturday, as protesters regroup following a huge crackdown by security forces.
Als Syrien dann plötzlich ein Riesen-Nachrichtenthema wurde, habe ich fast damit gerechnet, dass er sich meldet. Das war nicht vorstellbar, dass das alles passiert und wir gar nicht in Kontakt sind. 6 Wochen, nachdem die Proteste angefangen haben, habe ich eine E-Mail bekommen. Von einem mir unbekannten Mann, der sich als Gründer einer oppositionellen Gruppierung in Paris vorstellt. Und der sagt, ich sei ihm als Journalistin empfohlen worden. Er könne mir Interviews vermitteln und Informationen aus Syrien liefern. Ich habe total gestaunt und hatte so ein komisches Flattern im Bauch. Ich schreibe zurück, ziemlich ausführlich. Also ausführlicher, als ich einem Fremden normalerweise schreiben würde. Und nach einer Stunde kommt schon die Antwort. Und die war auch viel persönlicher, als ein syrischer Oppositioneller normalerweise an eine Journalistin schreiben würde. Und dann nachts im Bett kommt der Gedankenblitz. Das ist er. Das muss er sein. Das ist kein Fremder. Ich kenne die Sprache in den E-Mails. Das ist dieses total poetische Französisch, in das ich mich so verliebt hatte. Und dann dachte ich, er will nicht erkannt werden. Ja, dann spiele ich mit. Und dann haben wir hin und her geschrieben. Er unter dem Namen, unter dem er tatsächlich eine Oppositionsgruppe gegründet hat. Und ich, halt als ich. Also er als der Revolutionär, der er plötzlich geworden ist. Und ich als eine, die da draußen gar keine Revolution gesehen hat. Ich schreibe, es geht in Syrien um so viel. Aber es geht nicht darum, sich ein Lager zu suchen. Die Lager unterscheiden sich nicht so wesentlich. Die einen haben die besseren Waffen. Aber die Verachtung für die Freiheit, die haben sie gemeinsam. Er schreibt, wer sich kein Lager sucht, wer behauptet, beide Seiten seien sich ähnlich, der sucht nur eine Ausrede fürs eigene Nichtstun. Er bezieht keine Stellung. In so einem Krieg aber muss man Stellung beziehen. Ich schreibe, man kann ein gutes Ziel nicht mit schlechten Mitteln erreichen. Das Ziel ist immer mindestens so scheiße wie die Mittel. Man kann nicht sagen, die Rebellen machen jetzt Fehler, die begehen ein paar Verbrechen, aber wenn das Ziel erreicht ist, dann werden sie es nicht mehr tun. Die werden alles weiter tun, nur schlimmer, weil sie dann die Macht haben. Ich spüre, dass er freundlich schreibt, aber innerlich brodelt, wenn er meine Zeilen liest. Er schreibt seitenlange Verteidigungsreden für die syrische Opposition und beschwört den Traum von einem neuen, demokratischen Syrien. Eine der E-Mails schließt mit den Worten: Es gibt Momente, wo man trotz aller Widersprüche und trotz aller Fallen auf dem eigenen Weg keine andere Möglichkeit mehr hat, als an die eigene Sache zu glauben. Sonst wäre man verdammt zur Verzweiflung und zum Nichtstun. Und dann kommt eine E-Mail, in der er ein Treffen vorschlägt. Ich weiß nicht so recht, was ich denken soll. Nach einer Woche rumüberlegen, schreibe ich: Bonjour, Monsieur. Je me rends de plus en plus. Ich kann Sie nicht als Repräsentant der syrischen Opposition treffen. Ich kann dich nur als du treffen, als der, der du bist. Und auch nicht als Journalistin, die über Syrien arbeitet. Nur als ich, mit allem, was dazugehört. Und dann kam eine kurze, aber sehr schöne E-Mail zurück. Und ich dachte, okay, jetzt ist wieder offen. Wenn es sein soll, finden wir irgendwann wieder zusammen. Ende Juni 2011 fragt mich eine Redakteurin, witzigerweise von diesem Sender hier, ob wir ein Kollegengespräch machen könnten zur Syrien-Berichterstattung. Ja, klar, sag ich. Und am nächsten Tag wurde das dann gesendet. Und danach war ich total unzufrieden. Ich hatte da überhaupt nicht das gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ein paar Tage später bekomme ich eine E-Mail von ihm. Ich habe noch gehofft, dass das jetzt die Planung für ein Treffen ist und dass wir uns endlich wiedersehen. Aber dann habe ich schon am Betreff gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann mache ich die E-Mail auf und heraus kam sowas wie ein Faustschlag.
En lisant tes interviews à la radio allemande, retranscrites sur internet,
jetzt weiß ich, warum du mich nicht sehen wolltest.
Mais sache que je les ai lus. Du sollst wissen, dass ich die Transkripte deiner Interviews mit dem deutschen Radio gelesen habe.
Es ist eine eiskalte E-Mail, wie ein Spucken auf alles, was zwischen uns war. Mir hat sie erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann dachte ich, Moment mal, was hat er eigentlich gelesen? Ich habe überhaupt keinen Satz zu Syrien geschrieben. keinen einzigen veröffentlichten. Und dann habe ich gegoogelt. Und stell fest, irgendein Online-Redakteur, der mit dem Thema gar nichts zu tun hatte, hat das, was ich gesagt habe, mit seinen Worten zusammengefasst. Und dann klang es so, als würde ich behaupten, die Syrer der Opposition in Paris, die hätten ja keine Ahnung, keinen Rückhalt in der Bevölkerung vor Ort. Und das Regime sei ja womöglich gar nicht so schlecht. Ja, und das war's. Mit einem Satz, der gar nicht von mir kam, bin ich für ihn zur Feindin geworden. Die Worte im Internet wären mir so nie gekommen. Aber eins stimmt, ich sehe keinen moralischen Unterschied zwischen dem Regime und den bewaffneten Rebellen. In seinen Augen ist das Hochverrat. Bevor ich Journalistin geworden bin, da dachte ich immer, das Schwierige am Journalismus sei, herauszufinden, was die Wahrheit ist, was jetzt stimmt. Das ist bei Syrien sicher schwierig. Aber es ist nicht das Eigentliche. Das Schwierigste ist, was zu schreiben, was diejenigen hassen, die man selber am liebsten hat. Und die zu enttäuschen, die sich wünschen, dass man ihr Sprachrohr wäre. Ich glaube, er hat sich das gewünscht. Und er hätte mir super Kontakte zur syrischen Opposition vermittelt und wahrscheinlich die grandiosesten Interviewpartner. Die Gegenleistung, die wäre ganz einfach gewesen. Einfach das schreiben, was sowieso fast überall steht. Bashar al-Assad führt einen Krieg gegen das eigene Volk und die Welt darf da nicht zuschauen, man muss was tun. Das ist so ein einfacher Erzählstrang, bei dem man weiß, wer die Guten und wer die Bösen sind und was man zu denken hat.
Seit Wochen protestieren die Menschen in Syrien gegen Präsident al-Assad und der Machthaber versucht, den Aufstand mit Gewalt niederzuschlagen.
Das Radiointerview von damals habe ich mir nie mehr angehört. Also bis heute. Heute dachte ich, ich muss jetzt mal wissen, was ich da wirklich gesagt habe. Ob es so scheiße war, dass ich rüberkomme wie eine Unterstützerin des syrischen Regimes.
Es gibt mittlerweile so eine Syrian Blacklist, also eine Schandesliste, auf der die Namen derer veröffentlicht werden, die angeblich das Regime unterstützen.
Also besonders gut ist es nicht, aber hinter dem Inhalt stehe ich.
Aber zumindest Teile davon verhalten sich ein bisschen wie eine Geheimpolizei, die Denkverbote verhängt und die jeden als Verräter abstempelt oder als Feigling, der die Revolution nicht stützt.
Ja, und der Schluss hier, das ist genau der Punkt. Ich bin zur Feindin geworden auf der Basis von etwas, was sich abspielt im Kopf des anderen. Und das ist vielleicht der Kern des Krieges. Ich habe mich manchmal gefragt, ob sich unsere Einschätzungen zu Syrien im Lauf der letzten 3 Jahre angenähert haben. Und dann habe ich ihn auch gegoogelt, nach 3 Jahren Abstinenz. Und dann habe ich auch ein Radiointerview gefunden. Er wird da von irgendeinem französischen Sender interviewt über die Möglichkeit einer amerikanischen Militärintervention.
Wir haben observiert, dass die États-Unis, die sind, on va dire, dans une phase de Distanziation par rapport à leur leadership.
Er spricht wie ein Politiker. Wahnsinn. Ich erkenne seine Stimme, aber der Ton ist mir total fremd. Er sagt tatsächlich, das sei eine riesige Enttäuschung, dass Obama mit einer Militärintervention zögert. Ich kenne sonst fast ausschließlich Syrer, die ein militärisches Eingreifen für eine Katastrophe halten und die dem Westen nicht über den Weg trauen. Und ausgerechnet er, der früher ein ganz heftiger Kritiker der amerikanischen Außenpolitik war, er will jetzt ein Eingreifen der Amerikaner.
Es ist wirklich ein Skandal humanitär und politisch. Es ist der Skandal humanitär und politisch des 21. Jahrhunderts.
Das ist, als ob er in einer anderen Welt lebt als ich. Mit völlig anderen Menschen spricht. Über ein anderes Syrien. Ich weiß nicht, ob er noch manchmal meinen Namen googelt. Ich hoffe nicht. Aber falls er das hier irgendwann mal hört, ich weiß gar nicht, was ich ihm dann genau sagen will. Aber als erstes, ja, Habibi, du kennst mich doch. Ich werde nie diese beschissene Regierung unterstützen, aber auch nicht diese Rebellen. Und nicht diese Revolution, die keine ist. Weißt du noch, der erste Satz, den ich von dir gehört habe? Bei uns wäre das nicht passiert. Ich weiß nicht mehr, worum es damals eigentlich ging. Ich weiß bloß, bei uns beiden ist all das passiert, was wir mit Anfang 20 echt nicht für möglich gehalten hätten. Naja, das Leben geht weiter. Nachname Meshin Filtariq. Du weißt auf welchem. Jetzt muss den Weg halt jeder allein gehen. Mach's gut.